Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Nichts weniger als die Welt retten, das will die Heldin in dem neuen Kinofilm Electric Girl. Mia ist überzeugt, feindliche Mächte planen, die Menschheit zu vernichten. So wie in dem japanischen Anime, für den die 23-Jährige als Synchronsprecherin arbeitet. Immer mehr fühlt sie sich wie Kimiko aus dem Anime, sieht Elektrizität und hört zwei Jungs etwas merkwürdig, die sie auf der Straße nach dem Weg zur Sternschanze fragen.
Find a way to the Sternschanze.
Regisseurin von Electric Girl ist Siska Riemann und sie ist jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Ihr Film arbeitet mit Comic-Sequenzen. Dann, wenn Mia die japanische Superheldin synchronisiert, sind auch japanische Animes zu sehen. Man muss dazu sagen, Sie sind selber auch Comiczeichnerin. Was hat Sie daran gereizt, japanische Animes mit in die Geschichte aufzunehmen? Oder wie sehr sind Sie selbst vielleicht auch von Animes beeinflusst oder inspiriert?
Also die Idee war bereits vorhanden. Ich habe das Drehbuch angeboten bekommen von der Produktion vor 4 Jahren. Und da war das schon so, dass es einen Anime gab, der da angelegt war. Und ich habe es natürlich deswegen auch spannend gefunden, das zu machen. Das hat mich natürlich gereizt, zumal ich auch finde, dass diese Welt, also diese innere Welt oder das Sehen der Realität durch diese gezeichnete Linse ist natürlich eine Wahrnehmung, die ich kenne und auch habe und auch auf LSD schon mal erlebt habe, dass plötzlich alles wie Comic aussah.
Und wie haben Sie sich dann dem Stil japanischer Animes angenähert?
Wir haben sehr viel recherchiert, ich habe ja noch einen Character Designer dabei gehabt. Und es ist aber ja eigentlich so eine Mischung aus Anime und dann eben auch die Kimiko habe ich selbst entworfen. Erstmal so ich wollte nicht diese riesigen großen Kulleraugen und nicht so ein Klischee-Anime, sondern schon ein bisschen was Eigenes entwickeln, was auch zu dem europäischen Bild dann passt. Weil es ist ja nun kein japanischer Film, sondern es ist ja eben ein deutscher Film und die Hauptdarstellerin ist auch keine Japanerin, aber da was zu finden, was dann auch passt und nicht so ein Riesenschritt ist. Sie sollte schon wiedererkennbar sein.
Wem haben Sie eigentlich was angepasst? Viktoria Schulz, die Schauspielerin, die Mia spielt, dann an die Kimiko oder umgekehrt?
Ah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe zuerst mal die Kimiko gezeichnet gehabt, bevor wir die Schauspielerin gefunden haben. Und im Laufe der Zeit, also eine Zeit lang hatte sie natürlich immer mein Gesicht irgendwie. Es ist einfach unvermeidbar, wenn man zeichnet, dass man sich irgendwie immer selber darin wiederfindet. Aber sie sieht immer mehr auch aus wie Victoria, finde ich. Also es gibt tatsächlich jetzt auch in den Anime-Sequenzen Bilder, wo ich sagen würde, es ist eher Victoria. Ja.
Alles fängt ja erstmal ganz harmlos an im Film. Mia kriegt diesen Job, sie synchronisiert Kimiko, diese japanische Superheldin, die Elektrizität sehen kann, von Haus zu Haus springen kann und Menschen rettet. Was passiert, dass Mia sich immer weiter mit Kimiko identifiziert?
Also sie ist ja nicht, man merkt es ja auch im Lauf der Geschichte, dass mit ihr wirklich irgendwas so ein bisschen daneben ist und sie so ein bisschen drüber ist, auch nicht richtig schläft und wie in so einem Rausch auch so irrationale Handlungen immer wieder hat. Oder diese beiden Jungs da plötzlich merkt, dass die asynchron sind. Und es ist ja auch so, also wenn ich jetzt hier so die Medien angucke, es geht ja die ganze Zeit darum, dass die Welt untergeht und die Klimakatastrophe droht und wir was tun müssen. Und also irgendwie in einer gewissen Weise kann ich Mia da auch sehr verstehen, dass sie diese Bedrohung auch sehr ernst nimmt und so auch das Gefühl hat, was kann ich selber tun? Das geht mir jetzt jedenfalls auch so. Aber bei mir rutscht es halt noch weiter aus dem Lot und sie rutscht ja in eine manische Psychose. Also sie dreht ja richtig durch und entwickelt tatsächlich diese Superkräfte, mit denen sie glaubt, sie könne jetzt was ausrichten und sie müsse etwas verhindern, etwa eine nahe drohende Katastrophe aufhalten. So.
Am Anfang spielen sie auch noch damit, dass sie dann plötzlich auf einem Balkon sich wiederfindet und sie ist da irgendwie hingesprungen. Da ist es auch alles noch lustig. Dann irgendwann merkt man, langsam muss man sich Sorgen machen um sie, weil sie immer weiter da reinrutscht, oder?
Ja, sie steht einfach unter Strom, wie so Electric Girl eben.
Und das ist ja auch die Natur einer Manie, dass sie selber denkt, sie hat recht und alle anderen sehen es nur nicht, was passieren wird. Und die anderen wiederum denken, oh weh, jetzt dreht sie ab und sie wird verrückt. Inwieweit wollten Sie im Film beide Interpretationsmöglichkeiten offen halten, also auch beiden Perspektiven gerecht werden?
Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe irgendwann nicht mehr daran geglaubt, dass es funktioniert, dass der Zuschauer das bis zum Schluss irgendwie noch offen empfindet, ob Mia verrückt ist oder die Welt tatsächlich bedroht ist von diesen Dämonen. Aber die Reaktionen der Zuschauer haben ganz deutlich gezeigt, dass es sehr vielen so geht, dass sie bis zum Schluss denken, Mia hat recht, weil sie mit diesem Krankheitsbild vielleicht noch nie in Berührung gekommen sind.
Wie haben Sie denn dieses Krankheitsbild recherchiert und dann in die Geschichte umverwandelt?
Als ich das Buch angeboten bekommen habe, habe ich als allererstes gedacht, interessiert mich, weil ich habe eine Freundin, wo ich sehr nah dabei war, als das passiert ist, als es das erste Mal ausgebrochen ist, und kenne einige Leute so in meinem Umfeld, die immer wieder mit diesem Thema von Psychosen oder eben gerade auch manischen und depressiven Zuständen in so verschiedenen Zyklen kämpfen und damit irgendwie durchs Leben gehen müssen. Und es hat mich immer fasziniert und ich habe auch eine Zeit lang gesehen, dass es tatsächlich so bestimmte Muster gibt, wann passiert es, oder auch so Denkmuster. Ich habe auch eine Sache mit reingenommen aus meinen Beobachtungen im Laufe meines Lebens. Dieses Phänomen, dass sie Sachen aus dem Haus und vorwiegend auch aus dem Kühlschrank auf die Treppe stellen zum Beispiel. Das ist was dann am Schluss, wenn der Christoph in ihre Wohnung geht, da steht dann alles so auf der Treppe, so aufgereiht. Das sind Sachen, die habe ich öfter beobachtet bei verschiedenen und dachte, das ist ja interessant. Warum machen sie das? Das hat offenbar was, sowas mit die Dinge von innen nach außen zu zeigen, auch vors Fenster zu hängen und irgendwas so zu präsentieren nach außen hin.
Thomas Melle, der Autor, ist ja auch durch sein Buch Die Welt im Rücken, hat ja auch Einblicke geliefert. Aber
das war eine ganz, ganz große Inspiration auch. Waren wir schon mit dem Drehbuch sehr weit, als das Buch rauskam, und ich habe das auch verschlungen. Ich hätte auch gern mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben auch mal angefragt, aber er war irgendwie nicht erreichbar. Und ich finde einfach auch so ein paar Dialogstellen, so, wo er so für sich so diese Analyse, ich bin angezählt, oder einfach diese Sprache hat mich auch total inspiriert, ganz toll. Und auch dieses Leid, was da drin steckt. Es gibt diese euphorischen Zustände, die sind auch schön und man möchte sie auch nicht missen dann. Ne? Das Stephen Fry in seinem Film The Secret Life of the Manic Depressive, der sagt ja auch, wenn jemand sagen, würdest du da drauf drücken und wärst die Krankheit ein für alle Mal los auf diesem Knopf, und seine Interviewpartner sagen alle durch die Bank, nein, niemals. Außer einer, die leidet sehr, aber die meisten würden es einfach nicht aufgeben. Sagen, es macht mein Leben, bereichert mein Leben ja auch. Ne?
Also. Das würde wahrscheinlich Thomas Melle anders sehen, würde ich denken. Bei ihm ist ja auch so, dass er aus der Ich-Perspektive schreibt. Sie haben ja noch die Herausforderung gehabt, es auf die Leinwand zu bannen und mit der Schauspielerin es zu erarbeiten, wie sie diese ganzen inneren Konflikte, die sie ja da ausmacht, quasi spielt. Wie sind Sie da vorgegangen, mit Viktoria Schulz zu arbeiten?
Also wir haben leider nicht so viel Zeit gehabt, so zusammen vorzubereiten, weil das alles sehr kurzfristig war. Und sie hat selber dann, glaube ich, auch sehr viel noch für sich erarbeitet. Wir hatten aber sowas zum Beispiel, was wesentlich war, also erstmal klar, wie sind diese Zustände eigentlich, was machen die aus? Also da haben wir schon sehr dran gearbeitet. Aber wir hatten dann immer dieses von 1 bis 10, um zu wissen, wo ist sie gerade? Also ist sie gerade in einer full-blown Manie bei 10 oder ist sie irgendwie bei 2? Und manchmal musste sie ja morgens das eine Stadium spielen und dann vor der Mittagspause noch das andere. Und das war nicht so einfach. Also dadurch hatten wir dann ja auch eine Perücke. Wir wollten ursprünglich mal die Haare färben und dass sie sich die färbt. Und das war dann eigentlich klar, das geht auch vom Drehplan her nicht. Und sie musste dann wirklich immer von einem Zustand in den anderen. Und dann war es auch manchmal, dass ich gesagt habe, Viktoria, du bist gerade, glaube ich, immer noch bei 7 und nicht bei 5 oder so. Also das war dann schon, ja.
In gewisser Weise ist Electric Girl ja auch so ein Actionfilm.
Ja.
Es gibt ja auch zum Beispiel rasante Autofahrten, wenn sie unterwegs ist. Und eine Bedrohung. Aber die Sache ist ja, dass die Bedrohung sich nur in Mias Kopf abspielt. Wie schwer war es eigentlich, das zu inszenieren?
Also ich fand das Ganze eine ziemliche Herausforderung, weil es ja auch sehr viel technische Sachen ergab. Also von Stunts und Animes. Und wir mussten ja sehr viel so mit Bluescreens arbeiten. Der U-Bahn-Stunt, da haben wir einen riesen Bluescreen aufgebaut und so. Und also die Technik stand auch manchmal einfach im Vordergrund und das empfand ich schon als nicht so im Fluss seiend, aber gleichzeitig war ich sehr beeindruckt von der Professionalität der Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also ich fand es großartig, dem auch zuzuschauen, wie sie da über die Häuser fliegt, irgendwie an irgendwelchen Leinen hängend. Unter uns, es war natürlich ein Double, aber ganz tolle Stuntfrau hatten wir auch.
Ja. Fühlte sich das an, auch ein bisschen wie einen Actionfilm zu inszenieren? Weil im Grunde genommen ist es ja doch auch eine Studie des Wahns.
Ja, ja, das ist eine Studie des Wahns. Also das genau, wir haben, ja, also die Kamera, der Hannes hat ziemlich heftig einen Job gemacht. Also er meinte auch am ersten Drehtag, da habe ich halt der Viktoria gesagt, so, der Hannes folgt dir jetzt, der Kameramann, und du gehst jetzt in deine Wohnung, die du ja noch nicht kennst, aber es war schon auf einem anderen Level. Ich glaube, sie war Level 4 oder irgendwas in der Manie schon, und eroberst dir mal diese Wohnung. Und dann habe ich den Take einfach durchlaufen lassen und er musste ihr mit der Handkamera 20 Minuten lang folgen. Und damit war einfach so eine Latte auch gehängt von, wie irre kann das alles werden. Und er hat sie nicht einmal verloren. Er ist wahnsinnig gut. Er hat gesagt, ich weiß, wie ich das mache. Ich muss mit der Schauspielerin mitatmen. Dann weiß ich, wo sie sich als nächstes hindreht oder irgendwie so im Kontakt bleiben, dass er immer genau wusste, jetzt kommt eine ruckartige Bewegung oder jetzt macht sie das. Das ist wirklich, also Hut ab, Wahnsinnsjob so.
Das Ergebnis, das kann man jetzt im Kino sehen. Electric Girl, so heißt der Film. Ziska Riemann ist die Regisseurin. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, danke schön.